Woher kommt? Woher kommt? Geschichten von Obst, Gemüse und Co. vom AID-Infodienst. Woher kommt die Nudel? Rund 2000 Jahre vor Christus erfreuen sich die Einwohner einer kleinen Stadt am Gelben Fluss in Nordwestchina an einer delikaten, neuen Speise.
Ach, sag Frau, was sind das für seltsame, dünne Fäden in meiner Hühnersuppe? Die verstehen meinen Gaumen in erfreulichster Weise zu verwöhnen.
Die Fäden haben noch keinen Namen, Mann. Aber alle unsere Nachbarn kochen sie bereits und loben sie in den höchsten Tönen.
Egal wie sie heißen, Frau. Diese leckeren Fäden will ich von nun an immer auf dem Tisch haben.
Die dünnen chinesischen Fäden werden erst über 2000 Jahre später zu ihrem heutigen Namen kommen. Während man sie in China aus Hirse herstellte, bereiten die Sizilianer sie im frühen Mittelalter aus Hartweizengrieß, Wasser und Salz zu.
Für gute Teigliche brauche Weizen, der hart ist wie Muskeln von sizilianischem Machismo, Keine Weizen, der weich ist wie Herz von sizilianischer Mama. Mit weichem Weizen brauchst du Eier, damit der Teig klebt wie Ball an Fuß von Michael Ballack. Bah! Harte Weizen ist die gute.
Der arabische Geograf Al-Adrisi berichtet im 12. Jahrhundert von einer fadenförmigen Speise aus Hartweizengrieß, der in Sizilien an jeder Ecke zu finden ist.
Man nennt die schmackhaften Weizenfäden Nudeln, was so viel wie Knoten heißt. Der Ursprung des Namens soll in der Art der Zubereitung des Knetens liegen.
Wenig später kehrt der Venezianer Marco Polo von einem langjährigen Aufenthalt in China zurück nach Norditalien und behauptet, die Nudel am Hofe des Kaisers Kublai Khan entdeckt zu haben. Die Sizilianer reagieren empört auf seine dreiste Behauptung.
Marco Polo, dieser feige Schwindler, der norditalienische Risotto-Esser mit dem Gewissen einer schleimigen Kröte lügt wie ein altes venezianisches Waschweib. Die Nudeln haben wir Sizilianer erfunden, Prato Pasta!
Dass Nudeln durch Trocknen haltbar gemacht werden können, entdecken jedoch nicht die Sizilianer, sondern die Araber. Auf ihren langen Karawanentrips durch die Wüste eignen sich unverderbliche getrocknete Nudeln bestens als Grundnahrungsmittel.
Was lädst du auf unsere Kamele, Al-Omar? Fisch und frisches Hammelfleisch?
Ja, Al-Hammar. Der Fisch und das frische Hammelfleisch werden uns sicher durch die Wüste bringen.
Al-Omar, Idiot. Fisch und Hammelfleisch werden verderben. Wir werden den Hungertod in der Wüste sterben. Pack getrocknete Nudeln auf die Kamele. Nichtswürdiger Sohn einer bemitleidenswerten Mutter. Allahu Akbar.
Ist der schon gut?
Die Heimat der Nudel bleibt jedoch Italien. Nudelhauptstadt wird im 18. Jahrhundert Neapel. Sogar der neapolitanische König Ferdinand IV. Kann sich der Beliebtheit des Arme-Leute-Essens nicht verweigern. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts sitzt er in der Königsloge des Teatro San Carlo und isst unter dem Beifall der verblüfften Zuschauer seine Nudeln mit den Händen.
Ferdinand IV. Bin euer König.
Ja!
Das ist wahr. Doch die Nudel, Neapolitaner, ist eure Königin. Verehrt sie und huldigt ihr.
Nicht nur die Neapolitaner kommen Ferdinands Forderung nach. Auch im norditalienischen Genua findet man Geschmack an der Nudel. Im Jahr 1825 gründet der Genuese Paolo Agnese die erste Nudelfabrik der Welt. Gut ein halbes Jahr später öffnet die erste deutsche Nudelfabrik ihre Tore.
Schluss mit der ewigen Kartoffelesserei. Esst Nudle aus meiner Fabrik und fühlt euch wie im sonnigen Italien. Nudle sind gesund und machen satt.
Deutsche Nudeln werden jedoch im Gegensatz zu ihren italienischen Schwestern aus weichem Mehl und Eiern hergestellt. Die bekanntesten deutschen Nudeln sind zweifelsfrei schwäbische Spätzle, die bereits im 18. Jahrhundert erstmals auf den Tisch kamen. Obwohl heute jeder Deutsche rund 5 Kilo Nudeln pro Jahr in sich hineinschaufelt, wohnen die fleißigsten Pastaesser noch immer in Italien. Dort verzehrt jeder Einwohner 28 Kilo Nudeln im Jahr. Woher kommt der Spargel? Rund 2000 vor Christus gilt es als besonderer Liebesbeweis, seiner Liebsten beim Rendezvous die Füße in Spargelwasser zu baden.
Er muss mich wirklich lieben. Er badet meine Füße in Spargelwasser.
Konfuzius sagt, willst du eine Frau vernaschen, musst du jemand Spargel waschen.
Doch auch den Gaumen der Liebenden vermag das edle Gemüse zu verwöhnen.
Mmh. Oh, lecker.
In Ägypten erklären die Pharaonen den Spargel wegen seines vollmundigen Geschmacks gar zur Götterspeise. Und auch die Römer können nicht genug von den grünen und weißen Gemüsestangen bekommen. Auf den antiken Märkten überbieten sich die Händler mit immer neuen Höchstpreisen.
Kommt zu mir! Frischer Spargel, ganze 100 Denare das Kilo.
Ha, ganze 100 Denare, kommt zu mir, Römer, bei mir kostet das Kilo über 200 Denare.
Der römische Kaiser Diokletian fühlt sich deshalb im 4. Jahrhundert nach Christus genötigt, eine Spargel-Höchstpreisverordnung zu erlassen.
Schluss mit dem Wucher! Nimm das, Preistreiber! Und du auch, geldgieriger Händlerwicht! Ab jetzt das Kilo nur noch 50 Denare auf allen Märkten!
Ein spezieller Eiweißstoff im Spargel bewirkt, dass nach dem Genuss der Harn einen stechenden, markanten Geruch bekommt. Für die Menschen des Mittelalters ist das der Beweis, dass sie alle kranken Stoffe in ihrem Körper ausgeschieden haben und wieder gesund sind.
Oh, Mann, stinkt das. Ich muss wohl wieder gesund sein.
Später wird der Spargel deshalb auch Polizist der Niere genannt. Die ersten großflächigen Spargelanbaugebiete in Deutschland entstehen im 17. Jahrhundert im badischen Raum, in der Gegend von Braunschweig und rund um Berlin.
Also ich esse Spargel für mein Leben gerne, ja, da gibt's nichts dazwischen. Ich meine, ihr könnt mal reinlegen, Wanne einlassen, Spargel rein, rinlegen, Stunde drin liegen, ein Traum. Wenn man es danach noch essen kann.
Mit 17 Kalorien auf 100 Gramm gehört der Spargel zu den kalorienärmsten Gemüsesorten.
Ich esse Spargel kiloweise, ja, und nehme keinen Gramm zu. Das ist ein Wunder. Das ist es doch. Mehr brauche ich nicht. Essen, nicht dicker werden, Traum.
Nicht nur wegen seines guten Geschmacks gehört der Spargel deshalb zu den beliebtesten Gemüsearten in Deutschland. Er bringt den Stoffwechsel in Schwung und entwässert.
Na, schade ist nur, pünktlich zum 24. Juni in jedem Jahr ist die Spargelsaison wieder vorbei. Ja? Dann ist Sense mit dem schönen Gemüse. Aber bis dahin, hau ich rein, was geht.
Woher kommt die Erbse? In der Steinzeit gehört die Erbse zu den Grundnahrungsmitteln der frühen Ackerbauern. Die Verehrung des proteinreichen Gemüses findet ihren Ausdruck angeblich in der mystischen Gestalt des germanischen Erbsenbären.
Mächtiger Erbsenbär, der du vom Gott des Donners zu uns geschickt wurdest. Wir Germanen danken dir für die reichhaltige Ernte köstlicher Erbsen.
Doch auch in Syrien, Griechenland und in der Türkei genießt man schon früh die kleinen Samen der Erbsenpflanze. Der griechische Arzt Dioskurides empfiehlt im 1. Jahrhundert nach Christus Erbsenmehl als Heilmittel gegen Hunde und Schlangenbisse.
Wenn dich ein Hund oder eine Schlange beißt, so streue Erbsenmehl auf die Wunde oder fertige ein Pflaster aus Erbsenmus und Honig.
Als Fruchtbarkeitsmittel ist die Erbse hingegen kaum tauglich. Im Gegenteil, wie die meisten Hülsenfrüchte enthält sie Phytoöstrogene, die Fruchtbarkeit bei Säugetieren herabsetzen. In Indien werden Suppen aus Erbsenhülsen deshalb bereits früh als empfängnisverhütendes Mittel benutzt.
O Rashid, heute Abend wollen wir wieder das Kopfkissen miteinander teilen.
Oh, aber Frau, wir haben doch schon 9 Kinder. Ein 10. wird zu viel für uns.
Dann müssen wir viel Suppe aus Erbsenhülsen essen.
Nicht schon wieder Suppe aus Erbsenhülsen. Ich will nicht mehr.
Dass die Schalen auch andere Nebenwirkungen haben, bleibt kaum einem Erbsenesser verborgen. Im Mittelalter lautet deshalb ein geläufiger Spruch der Mönche:
Die Erbsen mit den Schalen machen dem Darme Qualen.
Trotzdem ist die Erbse im Mittelalter das meistgegessene Gemüse in Deutschland. Im 17. Jahrhundert werden die ersten Sorten gezüchtet, die nicht mehr zu Mus gekocht werden müssen, sondern unreif und grün gegessen werden können. Vor allem am Hof des französischen Sonnenkönigs Ludwig dem 14. erfreuen sich diese neuen Erbsen größter Beliebtheit.
Mon Dieu, bei allem, was ich mir bisher in meinen königlichen Leib geschlagen habe, gehört diese kleine grüne Erbse eindeutig zum Besten. Bon.
Auch in Märchen wird die Erbse in der Folgezeit verewigt. So etwa in Hans Christian Andersens Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Ihre zarte, empfindliche Haut kann eine Erbse durch etliche Polster und Kissen erspüren. Andersens Märchen ist ein Hinweis darauf, dass die Erbse bereits seit Jahrhunderten als hautpflegendes Schönheitsmittel benutzt wird.
Oh Mann, es ist total öde. Voll crazy. Ich habe schon wieder einen Pickel auf der Nase. Mom! Mama! Ich brauche sofort eine Gurkenmaske. Oh Mann, sofort! Oh.
Kind, nimm Erbspüree. Das hat schon deine Großmutter benutzt. Hilft viel besser.
Heute werden jährlich rund 20 Millionen Tonnen Erbsen geerntet. Führend in der Produktion von Erbsen sind Indien, China und Kanada. Die Bundesrepublik liegt nach Frankreich auf Platz 2 der größten Erbsenproduzenten in der Europäischen Union. Woher kommt der Spinat? Im 9. Jahrhundert nach Christus bringen arabische Kaufleute eine großblättrige Pflanze aus Persien mit nach Spanien.
Was soll ich mit dieser seltsamen Pflanze anfangen, mein arabischer Bruder?
Du kannst sie auf dem Markt verkaufen, mein spanischer Bruder.
Aber sie besitzt nur grüne Blätter, mein arabischer Bruder. Niemand wird sie mir abkaufen.
Du hast recht, mein spanischer Bruder. Sie besitzt nur grüne Blätter, Mann. Aber sie sind von delikatestem Geschmack.
Tatsächlich schwärmt schon bald halb Europa von den lieblichen Gaumenfreuden, die der Spinat zu bereiten vermag. Als Katharina von Medici im Jahr 1533 ihre Heimatstadt Florenz verlässt, um sich mit dem König von Frankreich zu vermählen, will sie keinesfalls auf ihren geliebten Spinat verzichten.
Richte deinem Herrn, dem König von Frankreich, aus, dass ich ihn nur heiraten werde, wenn meine Spinatköche mit in seine Heimat reisen dürfen.
Oh la la, aber ehrwürdige Fürstin, als Abgesandter des französischen Hofes versichere ich euch, dass es in Frankreich ganz ausgezeichnete Köche gibt.
Ich bestehe darauf. Meine Spinatköche kommen mit. Oder es gibt keine Hochzeit.
Vielleicht möchten eure Hoheit nur eine einzige Mal von der Kunst unserer französischen Köche kosten.
Nein, nein, nein! Das will ich nicht, das will ich nicht. Ich will meine Spinatköche.
Und sie bekommt sie. Seit Katharina von Medicis Hochzeit mit dem König von Frankreich nennt man alle Speisen, die auf einem Spinatbett serviert werden, deshalb Florentiner Acht. Zu einer weitreichenden Legendenbildung in Sachen Spinat kommt es im Jahr 1890. Der Schweizer Physiologe Gustav von Bunge sitzt in seinem Labor und rechnet.
1 Gramm getrockneter Spinat enthält 0,035 Milligramm Eisen. Also enthalten 10 Gramm getrockneter Spinat 0,35 Milligramm Eisen. Und ja, 100 Gramm enthalten 3,5 Milligramm. Ich bin ein Genie!
Später gehen Wissenschaftler davon aus, Bunge habe frischen Spinat untersucht, der zu 90% aus Wasser besteht. Ohne seine Arbeit zu kontrollieren, übernehmen sie seine Ergebnisse und dichten frischem Spinat einen 10-fach höheren Eisengehalt an, als er tatsächlich besitzt. In die Eisenfalle tappt 1929 auch der amerikanische Cartoonist Elsie Seeger.
Eine Pfeife braucht er. Ein Seemannshütchen, Glubschaugen und Spinat. Immer wenn er eisenhaltigen Spinat aus der Dose schlürft, wachsen ihm Bärenkräfte. Ja, genau so mache ich. Popeye soll er heißen.
Nach Popeyes Spinatabenteuern steigert sich der Absatz von Spinat in den USA um rund ein Drittel. Doch selbst nach der Erkenntnis, dass im Spinat sogar weniger Eisen enthalten ist als in Schokolade, bleibt der Konsum von Spinat stabil.
Ob da Eisen drin ist oder nicht, das interessiert meine Schibone.
Die grünen Blätter, die schmecken einfach prima. Außerdem sind Ballaststoffe, Mineralien, Vitamine und
Folsäure.
Ja, richtig, da drinne. Ich meine, jetzt sind gesicherte Erkenntnisse. Folsäure ist ja auch gut für die Nerven, ne? Das kann jeder brauchen, also ich bin seitdem die Ruhe selbst.
Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Spinat liegt in Deutschland bei ca. 800 Gramm. Spinat ist gesund und schmackhaft. Doch er lässt sich schlecht lagern und sollte spätestens 2 Tage nach dem Kochen gegessen sein. Woher kommt die Tomate? Als Christoph Kolumbus im März 1493 von seiner ersten Amerikareise nach Europa zurückkehrt, glaubt er nicht nur den Seeweg nach Indien gefunden, sondern auch ein botanisches Rätsel gelöst zu haben.
Heureka! Ich hab's!
Seit Jahrhunderten sind die Christen Europas auf der Suche nach jener rätselhaften Frucht, die zur biblischen Vertreibung aus dem Paradies geführt haben soll. Kolumbus ist der festen Überzeugung, diese Frucht in seinem Überseegepäck zu haben.
Edler Herr Kolumbus, halten zu Gnaden, wie werdet ihr die Frucht benennen, wenn ich fragen darf?
Paradiesapfel, natürlich, Azubi.
Erst später wird sich die ursprüngliche aztekische Bezeichnung Tomate durchsetzen. Vor allem in Nordeuropa steht man dem Mitbringsel des Kolumbus anfänglich jedoch skeptisch gegenüber.
Was? Tomate? Hä? Soll denn das sein?
Tomate? Tomate?
Tomate?
Der Glaube, dass die verführerische Frucht die Menschheit bereits einmal ins Verderben stürzte, führt zu der Annahme, dass der Genuss eine unheilbare Form von Liebeswahnsinn auslöst.
Was führt dich zu mir, mein Kind?
Ich habe gesündigt, Vater.
Dann erleichtere dein Herz in der heiligen Beichte.
Ich habe gelogen.
Bete 2 Ave Maria und der Herr wird dir vergeben.
Ich habe aber auch gestohlen.
Bete 2 Ave Maria und der Herr wird dir vergeben.
Ich, Vater, ich habe eine Tomate gegessen.
Was? Raus, Unverbesserliche! Raus aus diesem heiligen Haus! Entschwinde und kehre nie zurück! Der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen!
In Deutschland und Frankreich ist der Verzehr von Tomaten für Mädchen und junge Frauen deshalb zunächst verboten. Was den Nordeuropäern suspekt ist, wird im Süden Europas hingegen aufs Herzlichste begrüßt.
Tomate, Tomatini, weiche Tomate, harte Tomate, große Tomate, kleine Tomate, 3,50 Schale, kauft, Leute, kauft, Tomate, Tomate!
Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts schmurgeln Spanier und Italiener erste Tomatengerichte in ihren Töpfen, um mit der aztekischen Liebesfrucht ihre Lenden in Schwung zu bringen.
Ach, Tomate, Tomate, frische Tomate, willst du machen, Amore? Brauchst du Pomodore?
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es zaghafte Versuche, die nahrhafte und gesundheitsfördernde Pflanze auch in Deutschland zu kultivieren. Da die
Tomate, die doch gerne Wärme mag, und die...
Deutschland davon in der Regel nicht allzu viel zu bieten hat, scheitern die ersten Versuche kläglich. Trotz größter Bemühungen kann man sich bei fehlendem Sonnenschein auf das Wachstum der Pflanze nicht verlassen.
Mensch, jetzt wachs endlich! Wachs, du Lumpenhund! Kann da wohl nicht wahr sein, steht man hier sind Glieder von der Frucht. Gegossen habe ich den ganzen Tag. Jetzt wachs doch mal, du Pfeifer!
Unter den Bauern macht deshalb schnell das Wort von der
treulosen Tomate
die Runde.
Alles hab ich ihr gegeben, dem treulosen Ding. Und trotzdem will und will sie nicht wachsen.
Erst mit dem Bau von Gewächshäusern versöhnt sich die deutsche Landwirtschaft mit der eigensinnigen Pflanze und macht die Tomate zu einem der beliebtesten Gemüse Deutschlands.
Na jedoch.
Woher kommt die Pflaume? Im 4. Jahrhundert vor Christus bringt der makedonische Feldherr Alexander der Große eine wohlschmeckende, bläuliche Frucht mit in seine Heimat.
Allein wegen dieser leckeren Frucht haben sich meine Feldzüge in Asien schon gelohnt.
Zentrum des Handels mit der neuen Pflaume getauften Frucht wird die Stadt Damaskus. Vor allem Römer schwören schon bald auf die abführenden Heilkräfte der ovalen Frucht. Der römische Schriftsteller Marcus Valerius Martial dichtet in dieser Zeit die Zeilen:
Nimm Pflaumen für des Alters morsche Last, denn sie pflegen zu lösen den hart gespannten Bauch.
Vornehme Römer benutzen die gedörrten Früchte, um sich nach ausgiebigen Fressorgien Erleichterung zu verschaffen.
Ach, beim Jupiter! Bringt mir getrocknete Pflaumen! Ich bin kurz davor zum Platzen! Tun sich so Pflaumen gut. Welche göttliche Erleichterung.
Den systematischen Anbau von Pflaumenbäumen verdankt Deutschland Karl dem Großen. Der Pflaumenliebhaber sorgt im 9. Jahrhundert nach Christus für die Ausbreitung der Bäume in ganz Mitteleuropa.
Untertanen, pflanzt Pflaumenbäume. Die Früchte sind schmackhaft und erleichtern den Stuhlgang. Ich weiß, wovon ich spreche.
Im Mittelalter werden die Samen der Pflaumenkerne sogar als Hustenmittel verabreicht.
Hier, nimm ein wenig Pflaumensamen, getränkt in Wein. Und du kommst wieder zu Atem.
Ja. Hui, ich kann wieder atmen. Danke, Frau. Aber was ist denn? Mir ist plötzlich so seltsam.
Dass die Samen im Pflaumenkern giftige Blausäure enthalten, ist den Menschen des Mittelalters leider noch nicht bekannt. Als Medizin sind die Samen deshalb höchst untauglich. Die abführende Wirkung der getrockneten Früchte bleibt davon jedoch unberührt. Herzog Heinrich Sigismund von Sachsen nimmt im 17. Jahrhundert vor jeder Mahlzeit 8 Trockenpflaumen zu sich, um Unpässlichkeiten vorzubeugen.
Schon wieder ein opulentes Festbankett. Mein Gott, wie soll mein Magen das durchstehen? Diener, bring mir schnell 8 Trockenpflaumen, um die Verdauung deines Herzogs zu retten.
Die Verdauung des Herzogs ließ sich jedoch nur durch die gleichzeitige Verabreichung von Getränken retten. Trockenpflaumen ohne Flüssigkeitszufuhr sind lecker, aber leider ohne Wirkung. Heute gehört die Pflaume zu den beliebtesten Obstsorten in Deutschland. In der Europäischen Union ist die Bundesrepublik sogar der größte Produzent von Pflaumen. Alles über Lebensmittel unter www.aid-macht-schule.de